Bevor wir anfangen, möchte ich mal ein riesengroßes Dankeschön sagen. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dieser Podcast hat so super gestartet und das liegt an euch, weil ihr so oft zugehört habt und angeklickt und downgeloadet habt, möglicherweise ja auch weiterempfohlen. Ich habe auch ganz viele wahnsinnig nette Zuschriften bekommen. Danke, 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 das bestärkt mich sehr. Und jetzt machen wir weiter. Gut, wir starten einfach mal, würde ich vorschlagen. Du warst sehr lange Journalistin, du warst Chefredakteurin der Wienerin, du hast im Gesundheitsressort des Standard gearbeitet. Das heißt, du hast dich mit Gesundheit und Frauen natürlich auch beschäftigt. Ich nehme mal an, du warst eine der wenigsten Frauen, die wirklich gut informiert war über die Wechseljahre, als es dich auch selbst betroffen hat.
Keine Rede davon. Es hat mich kalt erwischt und genauso überrascht wie viele andere auch. Und das hat mir dann wirklich zu denken gegeben.
Das heißt, du warst in deiner auch beruflichen Beschäftigung durchaus mit Frauenthemen oder Gesundheitsthemen nie mit dem Thema Wechseljahre konfrontiert.
Ja, das ist in der Tat merkwürdig und das ist, weil das Thema eigentlich nach wie vor stark tabuisiert ist. Es ist ja an sich schon recht viel tabuisiert, was mit dem weiblichen Körper zu tun hat. Ich erinnere mich noch in meiner Jugend, wenn man irgendwie ein OP gebraucht hat, dann hat man das der Freundin so ganz verstohlen unter dem Tisch gegeben. Heute kann ich meinem Freund schon sagen, bitte bringt mir ein Packerl OP mit aus dem Supermarkt und niemand denkt sich was dabei. Bei den Wechseljahren haben wir dieses Tabu noch nicht gebrochen.
Aber du bist dabei und wir sind dabei.
Ja, und ich freue mich sehr darüber, dass wir heute über die Wechseljahre sprechen können gemeinsam.
Ich auch. Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fender. Ja, einen schönen Nachmittag oder guten Morgen oder wo immer ihr seid. Mit einem Podcast holt man euch ja gerade in einer Situation ab, die eine gute Situation für euch ist. Hoffentlich heute gibt's wahnsinnig viel zu erzählen über das Thema Wechseljahre mit einer Frau, wo ich, glaube ich, zu Recht sagen kann, sie ist eine Wechseljahr-Pionierin, sie ist eine Tabubrecherin, sie ist eine Aktivistin, sie ist auch eine Vorreiterin. Veronika Pedikan ist bei mir. Hallo.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung, heute hier zu sein.
Du hast die Plattform Wechselweise ins Leben gerufen. Wenn ich nicht falsch informiert bin, gibt es die jetzt seit 4 Jahren. Was hat sich in diesen 4 Jahren geändert?
Es hat sich Gott sei Dank einiges geändert. Also als wir mit Wechselweise starteten, haben wir natürlich ein paar Bilder gebraucht für online. Wir haben in den Datenbanken gesucht, wir haben Bilder von jüngeren Frauen gefunden und wir haben Bilder von apfelbäckigen Omamas gefunden. Und die Frauen so zwischen 40 und 60, die waren quasi nicht präsent. Und das ist eine Beobachtung, die ich auch im Alltäglichen gemacht habe. Wir verschwinden einfach, wir werden unsichtbar. Und das war einer der wesentlichen Punkte, die wir mit Wechselweise nicht ändern wollten.
Warum glaubst du, war oder ist das immer noch so?
Schwierig. Ich glaube, es hat zum einen damit zu tun, dass in der Werbung junge Frauen sehr stark eingesetzt werden, weil sie attraktiv sind, weil sie Männer vielleicht zum Kaufen verleiten, weil sie gute Stimmung verbreiten. Also es ist eine sehr oberflächliche, optische Geschichte. Wir Frauen in der Lebensmitte lassen uns vielleicht nicht mehr so leicht manipulieren. Wir sind nicht mehr so biegsam und formbar. Wir haben unseren eigenen Kopf. Wir
wissen, also schwierig.
Wir sind schwieriger, ja. Weil wir genauer wissen, was wir wollen. Und das finde ich eigentlich eine große Befreiung. Also viele von den Unsicherheiten, die ich als ganz junge Frau gehabt habe, die habe ich eigentlich heute nicht mehr. Und das berichten mir viele Frauen aus der Lebensmitte. Und das ist wertvoll.
Da kommen wir dann noch im Detail darauf zu sprechen, weil du Werbung gerade angesprochen hast. Umgekehrt sehen wir doch Männer in der Lebensmitte durchaus mehr.
Natürlich, das ist sehr attraktiv, also der graumelierte Herr. Es gibt so einen Witz unter meinen Freundinnen, der lautet, Männer kommen mit 50 in den Vorstand und Frauen gehen in den vorzeitigen Ruhestand und da ist leider tatsächlich etwas dran.
Ein Witz mit einem bitteren Beigeschmack. Thema Arbeitsmarkt, da reden wir auch gleich noch drüber. Gibt ja unglaublich viel zu besprechen zu diesem Thema. Du hast schon gesagt, dein Hauptantrieb, das zu machen, war eben auch Frauen sichtbar zu halten und sie zu informieren. Und du hast sehr lange als Journalistin gearbeitet mit Gesundheitsthemen, mit Frauenthemen und trotzdem bist du jemand, der auch selbst nicht wahnsinnig gut über die Wechseljahre informiert war. Das ist doch eigentlich absurd.
Das ist es in der Tat. Aber es fängt schon damit an, dass unsere Mütter nicht gerne darüber sprechen oder sich geniert haben. Generell kann ich feststellen, dass viele Frauen denken, wenn sie zugeben, sie sind in den Wechseljahren, sind sie alt. Und alt sein ist in unserer Gesellschaft ein Makel. Also halten Sie das lieber versteckt, leiden still und erzählen nichts, vor allem im Beruf. Und das andere ist eben, dass wir in der Schule nichts darüber lernen. Also wir lernen vielleicht über die Empfängnis und die Geburt und wie sich Frauen fortpflanzen, aber über die Wechseljahre habe ich im Biologieunterricht gar nichts gehört.
Ja, null. Und nicht mal im Medizinstudium kommt es vor.
Auch dort nicht. Es ist tatsächlich so, dass die Wechseljahre kein Teil der Ausbildung sind. Im Gegenteil, also die Hausärzte hatten früher zumindest so eine grundlegende gynäkologische Ausbildung. Das ist jetzt auch gestrichen worden.
Auch gestrichen worden?
Das heißt, wenn ich heute als Frau in mittleren Jahren zum Arzt gehe und sage, ich kann so wahnsinnig schlecht schlafen oder ich bin so nervös oder die Gelenke tun mir weh, dann wird er mir entweder ein Beruhigungs- oder Schlafmittel geben oder er wird mich zu einem Röntgen schicken oder zu einem Facharzt, aber er wird nicht auf die Idee kommen zu sagen, gute alte Frau, wie alt sind Sie denn überhaupt? Wollen wir vielleicht einmal einen Bluttest machen?
Einen Hormonstatus?
Ja.
Das, was du da schilderst, ist, glaube ich, etwas, was sehr viele Frauen erzählen können. Eine Odyssee, wenn man merkt, irgendwas fängt an, komisch zu sein, von Pontius zu Pilatus. Aber irgendwie kommt man nicht wirklich weiter, außer man hat das Glück, eine Ärztin, einen Arzt zu erwischen, der da wirklich am Thema ist. Aber das sind noch recht wenige.
Das sind recht wenige. Und es ist leider generell so, da kommen wir in den Bereich der Gendermedizin, dass Beschwerden, die Frauen haben, im Allgemeinen nicht so ernst genommen werden, wie Beschwerden, die Männer haben. Also es heißt dann oft, ja, gehen Sie mehr spazieren, machen Sie autogenes Training, gehen Sie an die frische Luft oder auch im schlimmsten Fall, naja, das sind die Wechseljahre, da müssen Sie durch, Ihre Großmutter ist da auch durch.
Das ist das beste Argument.
Ja. Und das ist ein ganz schlimmes Argument, weil wir uns sehr verändert haben. Also die Menschheit hat sich verändert in den letzten 200 Jahren. Noch um 1900 ist eine Frau durchschnittlich nicht einmal 50 Jahre alt geworden. Also da hat sich dieses Thema der Wechseljahre gar nicht so gestellt. Heute werden wir durchschnittlich 83 Jahre alt. Das heißt, wir verbringen gute 30 Jahre und mehr postmenopausal, ohne bestimmte Hormone in unserem Körper. Und das macht etwas. Und darüber sollten wir Bescheid wissen. Und da sollten wir unterstützen können, medizinisch. Und das kann man auch, wenn man eben Bescheid weiß, was man tun kann.
Wenn man davon ausgeht, dass das mit 40 losgehen kann, bei manchen geht es ja sogar noch früher los, dann ist das eigentlich die Hälfte unseres Lebens.
Tatsächlich, so ist es. Auch weil du vorhin den Arbeitsmarkt angesprochen hast. Mit 50 kommt eine Frau durchschnittlich in die Menopause. Also Menopause bedeutet, dass die Periode das letzte Mal stattfindet. Und danach hat sie noch 15 aktive Berufsjahre vor sich. Also die möchte ich schon bei guter Gesundheit und in einem Umfeld, das ein bisschen darauf Rücksicht nimmt, verbringen und nicht mit Kollegen, die dumme Witze machten oder Chefs, die sagen, naja, so einsetzbar ist die jetzt auch nicht mehr.
Wenn du das schon ansprichst, da habt ihr ja gemeinsam mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin eine Umfrage gemacht, auch in Österreich, eben was die Wechseljahre und den Arbeitsplatz betreffen. Und das sind schon Ergebnisse, die einen denken lassen. Man weiß inzwischen ja auch, in anderen Ländern wird das schon besser berücksichtigt als bei uns. Da geht es einfach auch um viel Geld für die Firmen, für die Volkswirtschaft und für die betroffenen Frauen so und so. Kannst du vielleicht mit ein, zwei Sätzen den Sukkus dieser Studie nochmal erzählen?
Eigentlich, das sind zwei ganz dramatische Zahlen, auf die sich diese Studie reduzieren ließe. Es gibt noch viel mehr, aber zwei Zahlen sind wirklich besorgniserregend. 20% aller Frauen reduzieren die Arbeitszeit wegen Wechselbeschwerden. Und das ist jetzt nicht nur für den Arbeitgeber bitter, der gute Fachkräfte verliert, sondern auch für die Frau selbst, weil sich dadurch die Pensionshöhe verringert. Und wir wissen, dass das Risiko einer zu geringen Alterspension bei Frauen in Österreich besonders hoch ist. Und die zweite Zahl gehört auch da dazu. Bei den über 55-jährigen Frauen denken fast 15% daran, in Frühpension zu gehen oder sind bereits in Frühpension. Und auch das hat wiederum eine ganz scharfe Konsequenz für die Pensionshöhe.
Das ist ein Riesenthema, auch wenn man, so wie du gesagt hast, Frauen wurden früher gar nicht so alt. Wenn man sich aber die Pensionsantritte anschaut, man muss nur 20 Jahre zurückschauen, das faktische Pensionsantrittsalter, also nicht das gesetzliche, sondern das faktische war ungefähr bis 57 Jahren nicht ganz. Das heißt, das Thema hat sich nicht gestellt. Jetzt geht's viel weiter. Ich finde das ein unglaublich spannendes Thema. Ich selber gehe da mit Keynotes jetzt hinein, weil ich glaube, man kann da auch ein Bewusstsein schaffen und ja oft mit ganz kleinen Dingen auch noch was verändern. Großbritannien ist, wie du natürlich total gut weißt, ein vollkommenes Vorbildland. Da wird Rücksicht genommen auf Frauen und für alle Beteiligten Geld gespart.
Ja, und wir haben in dieser Studie auch abgefragt, also was es an tatsächlichen Angeboten für die Frauen gibt und was die Frauen gerne hätten. Und ganz spannend ist, dass an erster Stelle kam, die Frauen wünschen sich, dass die Vorgesetzten besser über die Wechseljahre aufgeklärt sind.
Also die Männer sollen gut zuhören, weil auch wenn Männer Bescheid wissen, ist es ja auch einfacher, damit umzugehen. Es ist überhaupt ein Thema, wie alle Themen in Wirklichkeit, dass ja nicht nur einen Teil, in dem Fall ist es der größere Teil der Bevölkerung, nämlich uns Frauen, aber nicht nur einen Teil angeht.
Ja, also sowieso ist Wechseljahre ein Thema, das uns alle angeht. Also nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch, weil unsere Mütter, Schwestern, Ehefrauen, Töchter auch in die Wechseljahre kommen. Das heißt, als Mann sollte ich auf jeden Fall Bescheid wissen, was in dieser Phase passiert. Genauso wie wir alle wissen, naja, unsere Kinder kommen jetzt in die Pubertät, das wird schwierig, aber das ist eine Phase, die vorbeigeht. Und man kann Frauen unterstützen. Und wir haben eigentlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Botschaft. Keine Frau muss in den Wechseljahren leiden. Und keine Frau muss dadurch. Also es gibt Mittel und Wege, um schwierige Wechseljahre-Beschwerden abzufedern.
Und jetzt ein bisschen Werbung. Dass ich hier mit so großartigen Menschen über die Wechseljahre reden kann, das ermöglicht auch ein großartiger Sponsor. Omnibiotik Aktiv unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern begleitet Frauen auch durch wechselhafte Zeiten im Leben. Omnibiotik Aktiv, erhältlich in deiner Apotheke. Um zu dem Arbeitsplatz noch kurz was zu sagen, ich freue mich wahnsinnig, ich spreche ja nicht nur unter Anführungszeichen mit Frauen, ich möchte gerne auch mit Männern reden und es kommt in diese erste Staffel des Podcasts auch AMS-Chef Johannes Kopf, da werden wir beim Thema Arbeitsmarkt auch noch ordentlich nachfragen. Langsam bewegt sich ja da vielleicht auch etwas. Zu dir persönlich vielleicht auch einmal. Du bist Aktivistin, glaube ich, kann man schon sagen, zu diesem Thema. Wie es ein paar Frauen gibt, die dieses Thema jetzt einfach auch nicht mehr in der Tabuzone lassen wollen. Sehr oft kommt das natürlich aus einer eigenen Betroffenheit. Also auch ich habe begonnen, mich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, weil es mich erwischt hat. Vollkommen unvorbereitet auch. Und du hast auf deiner Wechseljahresseite so eine schöne Rubrik, die heißt Mein Wechsel. Jetzt fragen wir mal bei dir nach. Wie war das denn bei dir? Du sagst, du warst nicht wirklich vorbereitet. Wie hat das begonnen? Wie hat es dich erwischt? Was hast du gemacht?
Also ich hatte das Glück, einen guten Frauenarzt zu haben. Ich habe vor allem in der Prämenopause, dann hatte ich diese ganz typischen verkürzten Zyklus und ich war wahnsinnig nervös und so. Und der Frauenarzt hat gesagt, ja, also da fehlt Ihnen das Progesteron, da nehmen Sie etwas und das Problem war gelöst. Dann war Menopause, ich habe das mit dem Progesteron wieder gelassen und zu dieser Zeit ist meine Mutter gestorben und ich war natürlich sehr in Trauer, wir hatten ein sehr gutes, enges Verhältnis. Und nach 2 Jahren war ich immer noch in Trauer. Und es war, wie wenn ein grauer Schleier über allem läge. Und da habe ich mir gedacht, na, irgendwas stimmt da nicht. Und dann bin ich wieder zum Arzt gegangen, zum Frauenarzt und hatte auch diesmal Glück und habe gesagt, ja, das kann eine Folge der Wechseljahre sein. Das ist der Östrogenabfall in diesem Fall. Und seither nehme ich bioidente Hormone. Und das war eigentlich, wie wenn ein Schalter umgelegt würde. Also von einem Tag auf den anderen ist es mir wieder gut gegangen. Und ich hatte das Gefühl, ja, ich habe noch viel Leben vor mir. Und das hat mir wirklich zu denken gegeben und war dann der letzte Anstoß, um wechselweise nicht zu gründen. Ich habe Gott sei Dank sehr viele Mitstreiterinnen gefunden, also Kolleginnen, die in einer ähnlichen Situation waren und das natürlich gut verstanden haben und gewusst haben, was Sache ist.
Jetzt sprichst du damit ein Thema an, das immer noch heiß diskutiert, umstritten wird, die Hormonersatztherapie. Da gibt es auf der anderen Seite die Meinung, also wir sind ein bisschen damit aufgewachsen, nimm das nicht, da kriegst du Krebs. Es gibt aber immer natürlich auch noch viele Kritikerinnen. Es ist ein Thema, das sehr entzweit. Warum bist du so davon überzeugt und sagst, also das war jetzt für dich persönlich die perfekte Lösung?
Naja, man muss sich die Geschichte dieser Hormonersatztherapie anschauen. Das Ganze hat in den 90er Jahren begonnen. Damals hat man die Hormone entdeckt und ihre Wirkung und hat gesagt, wunderbar, also das ist der Jungbrunnen und wir nehmen jetzt alle Hormone und werden ewig jung und gesund bleiben. Und man hat relativ wahllos Hormone verschrieben. Dann gab es eine Studie um die Jahrhundertwende, also Jahrtausendwende eigentlich, um die Nullerjahre. Und da ist man draufgekommen, dass viele dieser Frauen Brustkrebs entwickeln. Und dann war der Aufschrei groß und man hat gesagt, um Gottes Willen bloß keine Hormone mehr. Ein bisschen später hat man sich diese Daten genauer angesehen und hat festgestellt, dass man die Hormone teilweise den falschen Frauen gegeben hat, also die zu alt waren oder die Vorerkrankungen hatte. Man hat eine viel zu hohe Dosierung gegeben und man hat keine bioidenten oder humanidenten Hormone gegeben.
Das hört man so oft. Was sind, Bio klingt halt immer nach gesund, ja? Aber was sind bioidente Hormone?
Also in dem Fall kommt es nicht von gesund, sondern von biologisch, also entspricht genau dem, was im weiblichen Körper produziert wird. Während nicht bioidente oder synthetische Hormone das sind, was man früher mal verabreicht hat, das waren Hormone, die wurden aus Stutenurin von trächtigen Stuten gewonnen. Und das hat natürlich nicht so gut zum Körper gepasst, wie wenn man die Hormone eins zu eins nachbaut. Bioidente Hormone wachsen nicht auf Bäumen, sondern sie werden auch synthetisch hergestellt, meistens aus der Jamswurzel oder aus einem anderen pflanzlichen Produkt meist, aber sie müssen biochemisch bearbeitet werden, damit sie eins zu eins dem entsprechen, was der menschliche Körper auch herstellt.
Also das ist der große Unterschied zu dieser ersten Hormonersatztherapie, die schwere Nebenwirkungen hatte.
Genau, so war es. Auch die hat nicht immer schwere Nebenwirkungen gehabt. Also es gibt sogar Gründe, synthetische Hormone einzusetzen, obwohl die bioidentischen sicherlich besser verträglich sind. Also das bestätigen Ärzte immer wieder. Auf jeden Fall, wenn man diese Zahlen von der damaligen Studie bereinigt, neu interpretiert und selektiert, kommt man zu neuen Schlüssen. Nämlich, dass die Hormonersatztherapie, wenn sie denn indiziert ist, in der richtigen Dosierung den Frauen sehr nützlich sein kann. Sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann, wenn sie für einen gewissen Zeitraum genommen wird. Aber bitte, das bedeutet nicht, dass jede Frau bioidente Hormone nehmen muss. Also das muss wirklich ein Arzt feststellen, eine Ärztin, ob das angebracht ist in einem bestimmten Fall.
Das ist wie alles eine sehr individuelle Entscheidung. Du bist eine der Frauen, die sich dafür entschieden hat oder sehr geholfen hat. Du sagst das auch immer sehr offen. Kriegst du da viel Kritik auch dafür?
Nein, eigentlich nicht. Also ich stelle sogar ganz im Gegenteil fest, dass viele Frauen jetzt sagen, jö, das hat meiner Freundin so gut geholfen und ich will das auch. Aber das, was der Freundin geholfen hat, muss nicht unbedingt einer der Frau genauso helfen selbst. Also es geht wirklich darum, herauszufinden, was man braucht. Und es ist wirklich so, dass jede Frau die Wechseljahre anders erlebt. Es ist auch nicht so, dass jede Frau Wechseljahre Beschwerden bekommen muss. Also es gibt so eine Drittelfaustregel, wo man sagt, ein Drittel hat überhaupt keine Beschwerden. Also da ist irgendwann die Periode aus und die sagen, gut, das war's und es passiert nichts. Ein Drittel hat so mittelmäßige Beschwerden, ja, da schläft man nicht so gut und man ist ein bisschen nervös, Stimmungsschwankungen, schwitzt vielleicht ein bisschen in der Nacht, aber es ist nicht dramatisch. Und ein Drittel hat schwere Beschwerden. Also das heißt bis zu 30 Hitzewallungen am Tag in den unmöglichsten Momenten. Das heißt nächtelang nicht schlafen. Und wir wissen, was das bedeutet, wenn man nächtelang nicht geschlafen hat.
Das ist grauenhaft.
Genau, man überlebt den nächsten Tag kaum. Also in solchen Fällen ist es schon sinnvoll, etwas zu unternehmen und der Frau zu helfen.
Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Ansprechpartnerin oder der Anlaufstellen auf eurer Plattform. Wir werden das natürlich auch dazufügen zu dieser Ausgabe. Da gibt es einige Expertinnen, mit denen ihr auch verlinkt seid. Aber es gibt ja auch Frauen, die sagen, okay, für mich ist das trotzdem nichts. Auch wenn man nachvollziehbar erzählen kann, so wie du jetzt, denken wir, dass das einfach schon wesentlich besser ist. Die setzen dann lieber, ich weiß nicht, auf mehr Yoga oder mehr andere Geschichten. Also es gibt viele Wege, dass es einem besser geht. Und Hormon ist gleich kompliziert, oder? Das ist einfach eine wahnsinnig komplexe Geschichte.
Naja, zwei Antworten darauf. Zum einen ja, es gibt viele Wege und ein gesunder Lifestyle ist nie verkehrt und Bewegung ist nie verkehrt und je älter man wird, desto wichtiger ist es, dass man auf seinen Lifestyle achtet und das ist schon einmal, sagen wir, die halbe Miete, wenn man sich regelmäßig bewegt. Das ist wirklich wichtig, das kann die Hormonproduktion balancieren, ausgleichen, also regelmäßige Bewegung ist ganz wichtig. Und kompliziert mit den Hormonen. Man weiß schon relativ viel über die Wirkung der Hormone und eine gute Ärztin, ein guter Arzt kann an den Erzählungen einer Frau und auch am Bluttest, aber vor allem an der Befindlichkeit erkennen, was zu tun ist. Also das ist vielleicht auch recht wichtig, weil es gibt da eigentlich keine Referenzwerte. Ich kann jetzt nicht sagen, naja, mein Östrogenwert muss die Summe X haben, weil sonst funktioniert das nicht. Nein, es geht immer darum, wie sich eine Frau fühlt. Und das ist vielleicht auch ein großes Missverständnis. Oft da lese ich im Internet, naja, man muss da jetzt etwas auffüllen. Also so ist das nicht. Das ist nicht wie Weingläser, wo man etwas hineinschüttet.
Sondern es geht einfach darum, dass man sich gut fühlt, dass man leistungsfähig bleibt und nicht vielleicht von sich aus einen Schritt auf die Seite macht, wo es eh schon schwieriger wird, ab einem gewissen Alter einfach auch präsent zu bleiben.
Das ist richtig. Also interessanterweise in dieser Studie kam auch heraus, dass viele Frauen sich weniger zutrauen oder auch Bedenken haben, dass eine junge Kollegin vorgezogen wird oder dass ein Mann im gleichen Alter vorgezogen wird. Und deshalb ist es uns so wichtig, Role Models zu zeigen, wie zum Beispiel dich auch. Ich freue mich sehr, dass du auch auf wechselweise nett vertreten bist. Die zeigen, dass man im der Lebensmitte unglaublich viel anfangen kann. Man hat wahnsinnig viel Erfahrung. Es ist eigentlich eine spannende Phase für die Frauen, weil wir müssen uns nicht mehr um die Periode kümmern, wir müssen uns nicht ums Kinderkriegen kümmern, wir müssen mit einem Mann keine Familie mehr planen. Meistens sind die Kinder sogar schon aus dem Gröbsten raus. Und ganz viele Frauen haben dann so das Gefühl, so, jetzt bin ich einmal dran und was kann ich noch machen? Und jetzt könnte ich eigentlich etwas Neues anfangen, weil ich habe noch ein halbes Leben vor mir.
So ist es. Also wir sind ja nicht weg vom Fenster oder vom alten Eisen, sondern ich kenne auch eine Menge anderer Frauen im ähnlichen Alter, die sagen, jetzt habe ich die Chance, auch nochmal genau dahin zu schauen. Ich habe vor einiger Zeit dieses Buch Kurswechsel bei 5.0 geschrieben. Da waren die Wechseljahre noch so ein Thema, so nicht anstreifen. Ja, das war noch ein bisschen früh. Aber alle Frauen haben auch erzählt da drinnen irgendwie, dass manche haben wirklich komplett sich beruflich auch neu erfunden und dann das gemacht, wo sie sich eigentlich immer dafür interessiert haben. Also eine war Juristin und kümmert sich jetzt um Wildkräuter. Ja, also man hat wirklich ganz umgedreht. Das ist aber auch sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Aber eben macht das, was sie jetzt wirklich will. Worauf ich hinaus will, ist diese Wechseljahre und dieser Umschwung, das tut ja psychisch auch was mit uns. Das ist lustigerweise, ich habe eine gute Freundin, die 7 Jahre älter als ich. Und ich denke jetzt oft an sie, weil sie mir oft Dinge erzählt hat, so sie sieht das jetzt klarer oder das ist irgendwie so. Ich mir denke, ja genau, da bin ich jetzt auch. Man sieht manche Dinge einfach klarer.
Ja, natürlich, weil man Lebenserfahrung hat und das sollen wir nicht unterschätzen. Also natürlich, man hat die eine oder andere Falte mehr, aber wir müssen uns davon verabschieden, dass wir Frauen uns nur über das Äußere definieren.
Aber sowas von. Aber sowas von.
Ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja.
Wenn wir über Männer reden, da gibt es ja auch immer den Männerwechsel, über den man immer wieder was hört. Und da hört man, das gibt's oder das gibt's nicht wirklich. Du als jemand, der sich sehr mit diesem Thema beschäftigt, ist das vergleichbar?
Nein, es ist nicht vergleichbar. Also natürlich, Männer und Frauen haben dieselben Sexualhormone. Das ist Östrogen, Progesteron, Testosteron, natürlich in anderer Zusammensetzung. Also Testosteron ist klar, das Männerhormon, das ist ein Antrieb und macht stark und powert ein bisschen auf. Bei Frauen ist es ja so, dass mit der Menopause das Östrogen ganz abrupt abfällt. Und das ist eine ziemlich starke Zäsur im Körper. Bei den Männern ist es so, dass das Testosteron das vorherrschende Hormon ist und das nimmt ganz langsam allmählich ab. Also bei den Männern gibt es nicht diesen plötzlichen Bruch, wo der Körper verrückt spielt, weil dieser plötzliche Östrogenabfall im Körper der Frau, der macht was mit dem Organismus. Also da kommen dann die Hitzewallungen her und vielleicht diese Herzrasenattacken, die man oft hat und ähnliches. Beim Mann gibt es das in dieser Form nicht. Also es gibt schon einen Testosteronmangel bei Männern, wo man sagt, naja, der Mann ist antriebslos und wird vielleicht sogar ein bisschen depressiv und ein bisschen nervöser mit zunehmendem Alter, aber das ist lange nicht so dramatisch. Aber interessanterweise wissen wir viel zu wenig, was Östrogen und Progesteron beim Mann machen. Also das ist noch wenig erforscht.
Also überhaupt ist so diese Phase der Lebensmitte vielleicht auch so ein bisschen eine schwierige für Männer wie für Frauen, wo man einfach so ein bisschen Bilanz zieht und schaut irgendwie, was ist oder im Detail, wenn jemand eine Familie hat, irgendwie das intensive Familienleben mit kleinen Kindern ist vorbei. Es ist eine sensible Phase, diese Lebensmitte.
Unbedingt. Und bei Männern kommt ja noch dazu, dass Männer viel kompetitiver sind als Frauen. Also wenn man dann merkt, da kommen die jungen Kollegen nach und auf einmal ist jemand in einer vorgesetzten Position, der ein bisschen jünger ist als ich, damit tun sich Männer besonders schwer und damit müssen sie auch fertig werden. Weil Männer in unserer Gesellschaft ja sehr stark über Erfolg und Stärke definiert werden. Und ich sage immer, in die Wechseljahre kommt man als Paar nicht alleine. Man geht ja da gemeinsam durch und beide durchlaufen Veränderungen. Und ganz wichtig ist, dass man offen miteinander spricht. Und ja, man wird gemeinsam älter, daran führt kein Weg vorbei. Ich meine, außer man trennt sich, aber das hoffentlich nicht.
Was ja aber schön ist. Also es ist ja auch schön zu wissen, okay, man weiß schon, was man will und was man nicht will oder was man kann und was man nicht kann. Also ein bisschen auf das Positive zu schauen. Also ich finde immer ganz lustig, mit meiner Tochter merke ich, dass die jetzt 20 wird, diese berühmte Fear of Missing Out. Ja? Ich habe kein FOMO mehr, weil ich habe das Gefühl, ich versäume jetzt nichts, wenn ich da einmal nicht dabei bin. Das hat man als junger Mensch natürlich total.
Ja, und ich finde, das Spannende ist, man kann sich neu definieren, also gemeinsam neu definieren und kann sagen, was machen wir jetzt weiter? Jetzt sind die Kinder weg, wollen wir mehr reisen, wollen wir irgendein Hobby haben? Ich kenne viele Paare, die fangen zu tanzen an, lustigerweise. Und Tanzen ist auch ganz gut gegen Nervosität in den Wechseljahren, das möchte ich an dieser Stelle sagen.
Tanzen, also tanzt mehr, es muss mehr getanzt werden, so und so, ganz großartig. Und wir machen jetzt wieder eine kurze Werbepause. Gefühlschaos? Omnibiotik aktiv begleitet Frauen in wechselhaften Zeiten. Omnibiotik aktiv, in deiner Apotheke erhältlich. Natürlich geht es auf eurer Seite, und du kommst ja auch auf der Lifestyle-Seite lang, auch redaktionell, schon auch um das Thema, wie fühle ich mich wohl, wie style ich mich. Jetzt, wenn man Frauen anschaut, ich finde, wir schauen ganz anders aus, als unsere Mütter auch in dieser Zeit ausgesehen haben. Das macht es vielleicht für die Kinder schwieriger, sich abzugrenzen, weil wir würden uns Sneakers teilen mit ihnen, wenn wir dieselbe Schuhgröße hätten, weil wir uns einfach eben nicht mehr wie ältere Frauen herrichten. Aber was ist da euer Thema, womit beschäftigt ihr euch da?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, sich davon zu verabschieden, dass man ab einem gewissen Alter gewisse Dinge tragen soll oder nicht tragen soll oder sich auf eine bestimmte Art stylen soll oder nicht stylen soll. Ich denke, wir sind auch hier von der Werbung beeinflusst. Ich weiß, so vor den Hauptabendnachrichten, da radeln dann weißhaarige Frauen in sehr langweiligen Gewändern irgendwo in den Sonnenuntergang und machen Werbung für, weiß nicht, Inkontinenzbinden oder ähnliches. Damit möchte ich mich nicht identifizieren.
Nicht so.
Nein, das ist nicht. Und ich möchte auch solche Bilder eigentlich nicht sehen. Und das hat damit zu tun, was ich eingangs angesprochen habe, dass wir Frauen in der Lebensmitte nicht korrekt dargestellt werden. Mit 50 habe ich nicht zwangsläufig weißes Haar und dann gehe ich nicht zwangsläufig im Beige. Da bin ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Da bin ich vielleicht eine erfolgreiche Businessfrau, die irgendwo Vorträge hält, und die kommt sicher nicht in praktischer grauer Kurzhaarfrisur und langweiligen beigen Gewändern daher. Also das Bild stimmt nicht, dass wir über das Alter vermitteln, und ich glaube, damit machen wir es vielen Frauen noch schwer, diese Lebensphase zu akzeptieren. Deshalb ist es uns ein so großes Anliegen, das Bild der Frau in der Lebensmitte zu verändern. Es verschiebt sich sehr viel nach hinten. Wir werden eben 83, 84, 85 Jahre alt. Da ist noch viel Zeit vor uns, und wir sind bedeutend gesünder als unsere Mütter. Wir sind in einer Friedenszeit aufgewachsen. Wir hatten immer ausreichend Ernährung, Vitamine, gute Ärzte. Also wir konnten aus dem Vollen schöpfen, und das merkt man. Wir sind auch viel selbstsicherer, auch weil sich das Verhältnis meiner Frauen verändert hat. Das spielt ganz viel mit. Und ich glaube, weil du deine Tochter angesprochen hast, wichtig ist, dass wir den Töchtern dieses Bild vermitteln können. Also da gibt es ganz viel, und das Leben ist länger als früher, und da gibt es viel zu tun.
Und alle Männer wie Frauen bleiben länger aktiv natürlich. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn es dann wirklich um ein hohes Alter geht, also es muss ja nicht gleich Iris Apfel sein, ja, aber so in diese Richtung, dann wird es wieder cool. Dann sieht man wieder zunehmend die coolen Alten quasi. Aber das davor in der Mitte, das ist so ein bisschen ein Loch. Warum? Wie ist das dazu gekommen, glaubst du?
Also ich glaube, es hat wirklich mit sehr... Also ich sehe das sehr biologistisch. Ich denke mir, ab 40 ist eine Frau nicht mehr geeignet, eine Familie zu gründen, und wird daher in einer sehr männlich dominierten Welt unsichtbar, weil sie dafür nicht mehr geeignet ist. Mhm. Also ich kann mir das eigentlich nur so erklären, weil an den Frauen kann es nicht liegen. Die sind unglaublich toll und managen die Familie und die Haustüre und den Haushalt und den Job und ich weiß nicht was alles. Aber ich glaube, es hat wirklich auch mit der stark sexualisierten Darstellung von Frauen im öffentlichen Bild zu tun.
Da sind wir ja gerade in einer Phase, gerade wenn man Social Media anschaut und so, wo man das Gefühl hat, das nimmt gerade eine schwierige Entwicklung, um es mal so zu formulieren. Tradwives sehen wir überall, also so traditional housewives, die super sexy hier irgendwas kochen, wenn der Mann wieder nach Hause kommt, und auch so die politischen Entwicklungen, man muss nur über den Teich schauen und so, die sind da nicht wahnsinnig förderlich für dieses Frauenbild, das wir gern hätten oder das wir, wie wir uns verstehen.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich merke generell, dass eine große Spaltung nicht der Gesellschaft, weil das gibt es eigentlich fast nicht mehr, aber vieler Gesellschaftsbereiche auftritt. Und es ist ja auch nicht mehr so, dass wir einen gemeinsamen gesellschaftlichen Diskurs haben. Also ich erinnere mich, wie ich jung war, da gab es ORF 1 und ORF 2 und da gab es die Nachrichten.
Und Sendeschluss.
Und den Sendeschluss und das war eigentlich das Leitmedium. Dann gab es vielleicht noch 2-3 Tageszeitungen, die wir gelesen haben. Aber da haben wir alle gewusst, worüber wir diskutieren. Und wenn wir am Montag in die Schule gekommen sind, haben wir vielleicht über eine Show, die am Sonntagabend im Fernsehen gelaufen ist, diskutiert. Heute sitzt jeder in seiner eigenen Bubble mit seinem eigenen Kanal, ob das jetzt YouTube oder Instagram oder TikTok oder was auch immer ist, und lebt in seiner eigenen Realität. Und schon da findet die Spaltung statt. Also es ist wahnsinnig schwierig, jetzt zu einem gemeinsamen Bild zu kommen. Und ich denke mir, wir leben in einer wahnsinnig spannenden Zeit. Und also ich weiß auch nicht, wo das hinführt.
Ja, also ich glaube, man muss schon immer wieder auch darauf aufpassen, dass auch Dinge, die sich Frauen erkämpft haben, dass die nicht wieder verschwinden. Also,
unbedingt.
Weil gesetzlich ist es natürlich alles wesentlich weiter. Als ich auf die Welt gekommen bin, Anfang der 70er Jahre, da musste die Frau quasi den Mann fragen, auch wenn sie nur die Haushaltsversicherung unterschreiben wollte oder so arbeiten gehen wollte. Also davon sind wir Gott sei Dank meilenweit entfernt, aber das Faktische ist dann halt oft der Hund.
Ja, wobei zum Beispiel ich in meinem Feed nie die Treadwives sehe. Wahrscheinlich, weil ich das nicht so oft angeklickt habe.
Ich auch nicht, aber ich lese viel drüber.
Eben, also es gibt so Phänomene, die uns wahnsinnig aufregen, die aber vielleicht gar nicht so weit verbreitet sind, weil eben jeder in seiner Bubble ist und nur das sieht, eben was der Algorithmus ihm vorspielt. Aber dann bekommen so einzelne Phänomene dann ein Gewicht, das sie vielleicht überhaupt nicht haben.
Ja, natürlich. Also das ist eine ganz andere Weltsicht dann, sobald man da zugemüllt wird. Kommen wir zum Kernthema nochmal zurück, weil da kann man ja ohne Ende irgendwie darüber uns unterhalten, ist auch wahnsinnig spannend. Self-Care ist natürlich ein großes Thema, auch ihr beschäftigt euch damit. Und das ist zum Beispiel auch für mich etwas, das ich langsam erst lernen muss. Das hat man, glaube ich, gibt es viele Frauen, die über die Jahre und gerade diese intensiven Jahre mit Job aufbauen und wenn man dann auch noch Kinder hat, vielleicht Partnerschaft, um die man sich kümmert und sich wirklich um sich selbst zu kümmern, das haben wir nicht wirklich gut gelernt, aber jetzt ist es Zeit, oder? Jetzt brauchen wir das.
Eigentlich würden wir es immer brauchen. Ja. Aber jetzt brauchen wir es ganz besonders. Und ich glaube, Frauen haben da einen großen Vorteil. Sie können meist sehr gut in ihren Körper hineinhören und kommen drauf, was der Körper braucht oder haben so ein Gefühl, was nicht stimmt. Und dieses Formulieren können ist ganz wichtig, weil das ist etwas, was man ja auch beim Arzt dann braucht, um die Beschwerden zu schildern. Leider gibt es ein Phänomen, das heißt Medical Gaslighting. Und das bedeutet, dass man den Frauen dieses Gefühl wieder ausredet.
Und was ist das? Wie funktioniert das?
Naja, das bilden sie sich nur ein und so schlimm ist das nicht und gehen sie ein bisschen in die frische Luft und das gibt's eigentlich gar nicht, was sie da schildern. Sie sind zu jung für die Wechseljahre. In ihrem Alter kann das noch kein Thema sein, zum Beispiel.
Das haben nicht wenige Frauen wahrscheinlich gehört.
Ja, also uns wird immer wieder berichtet, dass man solche Aussagen vom Arzt oder auch sogar von der Ärztin hört. Und da ist es wichtig, dass Frauen ein Selbstbewusstsein entwickeln, dabei zu bleiben. Aber es ist auch ein ganz starker Appell da, die ärztliche Ausbildung zu verbessern. Also es ist leider so, dass es zum Beispiel auch von der Ärztekammer noch kein Zertifikat für die Wechseljahre gibt. Also das wäre etwas, wofür wir uns alle gemeinsam einsetzen könnten. Dann könnten wir auch leichter Frauen raten, zu welchen Ärzten sie gehen sollen, die sich eben mit diesem Spezialgebiet auskennen.
Dass man weiß. Ich glaube, in Großbritannien ist das ja schon ein bisschen weiter. Das sind nämlich die Hausärztinnen vor allem die Ansprechpartnerinnen und gar nicht unbedingt nur die Gynäkologinnen.
Das wäre auch sinnvoll, dass die Hausärzte da eben, so wie man über ein Ernährungszertifikat machen kann oder ein TCM-Zertifikat, dass man eines auch für die Wechseljahre macht. Das wäre schon ein großer erster Schritt. Damit ich mich gut um mich kümmern kann, brauche ich auch jemanden, der mir sagt, was ich tun kann, um bestimmte Beschwerden zu mildern oder zu lindern. Also es hat keinen Sinn, dass ich wahllos irgendwelche Nahrungssupplements schluck. Das macht die Sache nicht unbedingt besser oder kann im Ernstfall sogar Schaden anrichten. Also wir brauchen schon jemanden, der eine medizinische Grundausbildung hat und uns erklärt, was wofür ist und was wann hilft.
Ganz wichtig auf jeden Fall. Zu dir persönlich noch einmal, was hast du eingeführt an Selfcare oder wie hast du zum Beispiel, hast du bei deiner Ernährung was gedreht, bei deinem sportlichen Verhalten?
Also ich war eigentlich immer schon sehr sportlich, aber ich mache es jetzt vielleicht bewusster. Und ich habe natürlich mein Sportprogramm ein bisschen verändert. Also
was tust du konkret?
Pilates.
Ah ja.
Ich mache Pilates. Ich habe früher sehr viel Ashtanga-Yoga gemacht. Jetzt mache ich vielleicht das Yoga ein bisschen langsamer und ein bisschen gemächlicher. Ich lasse mir vor allem weniger von außen erklären, sondern ich spüre mehr in mich hinein, was ich eigentlich will. Also wenn mir jemand sagt, du musst die Übung so und so machen, dann höre ich darauf, auf meinen Körper und denke mir, ich mache das vielleicht ein bisschen langsamer oder ich mache das nicht so extrem oder ein bisschen mehr in diese Richtung. Also das habe ich sicher angepasst. Also ich höre mehr auf mich.
Ernährst du dich anders?
Ja, ich habe gelernt, dass wir mehr Eiweiß brauchen, je älter wir werden. Also da achte ich jetzt besonders darauf. Und das Schöne ist, wenn man mehr Eiweiß isst, hat man weniger Hunger und man kann die Kohlenhydrate reduzieren, weil das ist leider ein unerfreulicher Effekt an Wechseljahre. Man nimmt gleich dazu.
Ja, auch um das geht's in diesem Podcast. Da haben wir auch eine Expertin, die dazu einiges erzählt. Ja, apropos Expertinnen. Also man irrt ja ein bisschen herum in dieser Phase, aber wenn man gar nicht weiß, wo man andocken soll, auf Wechselweise gibt's eine gute Plattform, wo man viele Expertinnen auch findet, wo ihr davon überzeugt seid, das sind die richtigen Ansprechpartner. Gibt es auch viele Männer drauf und Partnerinnen.
Ja, also das sind Expertinnen, das sind Ärzte, Ernährungsberaterinnen, Coaches jeder Art, die einen unterstützen, gut durch die Wechseljahre zu kommen, wo wir wissen, dass sie auf die Wechseljahre spezialisiert sind. Weil nur weil ich mich vielleicht mit Ernährung gut auskenne, habe ich mich noch nicht mit der Ernährung in den Wechseljahren beschäftigt, um ein Beispiel zu nennen. Und wir arbeiten ganz bewusst mit Expertinnen zusammen, die sich mit dieser Lebensphase auseinandergesetzt haben.
Also da kann man auf jeden Fall nachschauen. Wir haben schon viele, viele Themen angesprochen. Ich habe zum Schluss und natürlich auch viele Themen, die wir angesprochen sind und was du tust, da in den Shownotes nachzulesen und nachzuschauen. Ich frage alle meine Gesprächspartnerinnen am Ende nach ihrem so ganz persönlichen Meno-Tipp. Hättest du einen für uns?
Ja, wenn man sich nicht wohlfühlt, einen Hormonstatus machen zu lassen und zu schauen, was Sache ist. Also nicht lange leiden, nicht glauben, dass man da alleine durch muss. Das muss man nicht. Also das Wichtige ist, sich Hilfe zu holen und sich nicht ausreden zu lassen, dass man zu jung ist oder dass man zu alt ist oder dass es aus irgendeinem Grund nicht passt oder kein Thema sein sollte. Dem eigenen Körper vertrauen, wenn etwas nicht passt, ab zu einem Arzt oder einer Ärztin und wenn man dort nicht ernst genommen wird, zu einer anderen. Und ich hoffe, dass wir bald so weit sind, dass wir Ärzte und Ärztinnen haben, die ausgewiesene Spezialisten für diese Lebensphase sind.
Was tun, nicht still leiden, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Veronika Pelikan.
Sehr gerne.
Cut. Das Pod, deine Podcast-Agentur.